Wir lesen noch den Predigttext, den wir finden im ersten Buch Mose, Kapitel 9. 1. Mose, Kapitel 9 von Anfang. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch allen gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, wenn von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie wir gesehen haben am letzten Sonntag, durfte Noah ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Ein neues Kapitel in seiner persönlichen Geschichte, ein neues Kapitel in seiner Familiengeschichte, ja, und gewissermaßen für uns mit ein neues Kapitel sogar in der Weltgeschichte. Endlich strahlte die Sonne mit voller Kraft wieder in die Arche hinein. Noah und seine Söhne hatten das Dach abgenommen. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Endlich wieder Bewegungsfreiheit außerhalb der Arche. Endlich wieder normaler Leben als in den vergangenen Monaten. Mehr als ein gutes Jahr hatte es gedauert, von März 2020 bis, bei Noah war es noch länger. Bei Noah war es noch länger als von März 2020 bis 2021. Bei Noah waren es 377 Tage, wie uns die Berichte vorgerechnet haben. 377 Tage vom ersten Betreten der Arche bis zum ersten Landgang in der nachsintflutlichen Welt. Nur kurz zur Information, damit das auch alle, die uns zuhören und zuschauen von Ferne, einfach als Information haben. Wir als Gemeinde befinden uns juristisch immer noch in der Arche, wenn man so will. Das Verwaltungsgericht Hannover hat unseren Einspruch gegen das Gesangsverbot abgewiesen. Wir sind aber mehr denn je davon überzeugt, dass die Verfassung auf unserer Seite steht, beziehungsweise wir auf der Seite der Verfassung. Und so geht das Verfahren jetzt in die nächste Instanz. Wir bitten weiterhin um Fürbitte und wir werden weiterhin informieren über unsere Homepage und auch bald das nächste Video dazu produzieren, einfach damit Sie alle auf dem neuesten Stand sind und das Ganze durch Ihre Gebete entsprechend begleiten können. Noah war raus aus der Arche. Noah hatte den großen Reset Gottes, den großen Neustart miterlebt. In eine Welt kam er, die keine Traumlandschaft mehr bot. Das hatten wir gesehen. Kein Eden 2.0. Sondern er kam in eine Welt, die gezeichnet war von den Folgen der Katastrophe, Leichenreste, beschädigte Vegetation und dennoch die Chance des Neuanfangs. Denn, und das war das Wichtigste, Gott hatte diese Sünder nicht allein gelassen. Und an Noahs Namen haben wir letzten Sonntag versucht, nochmal festzuhalten, womit Gott diese achtköpfige Familie, aus der dann die gesamte Menschheit erwachsen sollte, und wie das denkbar ist, darauf kommen wir, wenn der Text uns dann damit konfrontiert. Womit Gott diese Menschheit aber ausgestattet hat, da haben wir versucht, an Noahs Namen festzumachen. En wie Nähe, Gott schenkt und verspricht ihnen seine Nähe. Oh, wie Ort, Gott gibt ihnen einen Ort, eine Bestimmung, wo sie hingehören, wo sie einen Auftrag haben, wo ihr Leben von Gott gebraucht wird. Ah, wie Altar. Der Altar als symbolischer Hinweis darauf, dass Gott Schuld vergeben will, dass Gott uns für unsere Schuld ein Opfer schenkt und schließlich H wie Halt. Gott gibt als Halt ein festes Versprechen. Er wird die Erde verlässlich bewahren. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Nähe, einen Ort, einen Altar und Halt. Und wenn wir jetzt zusammen den nächsten Schritt gehen, heute Morgen, dann können wir uns wieder auf eine spannende Entdeckung gefasst machen. Man weiß ja, wenn man in eine Predigtvorbereitung hineingeht, nie, wie man herauskommt, gewissermaßen. Und ich hatte mit der Wucht dieses Textes so nicht gerechnet. Und ich hoffe, ein wenig von dieser Wucht Ihnen einfach weitergeben zu können, deutlich zu machen. Wenn man die folgenden 7 Verse liest, dann fühlt man sich zurückversetzt in das erste Kapitel der Bibel, in die ursprüngliche Schöpfung. Genesis 8 hat uns ja die Folgeschäden der Sintflut vor Augen geführt, aber in Genesis 9 werden wir noch einmal daran erinnert, wie alles begann. Und wir müssen wissen, Noah kannte ja den Schöpfungsbericht. Wir haben doch gesehen, wie kurz die Überlieferungswege damals waren in dieser Zeit zwischen Schöpfung und Sintflut. Er kannte das hundertprozentig und das waren vertraute Klänge, was wir hier in diesen Versen von Kapitel 9 zu hören bekommen. Sie haben das noch im Ohr jetzt von der Lesung. Seid fruchtbar und mehret euch. Vögel unter dem Himmel, alles was auf dem Erdboden wimmelt, in eure Hände gegeben. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Vertraute Klänge, aber was ist neu? Neu ist ein Element der Kontrolle, ein Element, ja, in gewissem Maße der Gewalt, ein Element der Macht, ein Element der Strenge, die sich zunächst gegen die Tiere, aber auch gegen Menschen selber wendet. Das ist neu gegenüber dem Schöpfungsbericht. Das wird hier von Gott so gegeben und gesetzt, wenn Sie Vers 2 sehen. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden. Das war in den ersten beiden Kapiteln nicht so. Sie wurden benannt. Es war eine ungetrübte Harmonie. Jetzt sagt Gott, Furcht und Schrecken sollen die Tiere gegenüber den Menschen empfinden, weil die Menschen dadurch geschützt sind. In eure Hände seien sie gegeben. Das war auch schon vorher. Aber jetzt ist das mit einem ganz anderen Druck der Abschreckung versehen. Auch vorher hatte Gott schon gesagt, herrschet über sie, gestaltet die Erde. Und dann Vers 6, auch dem Menschen selbst soll unter bestimmten Umständen mit Macht und Strenge begegnet werden. Schauen Sie, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Das ist hier ein klar definierter Fall als Beispiel, nämlich Mord. Und dem muss widerstanden werden. Und viele Ausleger haben das entdeckt, dass wir hier in diesem Vers 6, und das war auch für mich die Überraschung, dass wir hier den ersten biblischen Hinweis auf die staatliche Anordnung, beziehungsweise auf die Anordnung von staatlicher Gewalt vor uns haben. Dass wir hier in Vers 6 zum ersten Mal die Rede haben von einer Instanz, die offensichtlich autorisiert ist, unter bestimmten Voraussetzungen Strafe zu verfügen. Genesis 9, Vers 6 ist eine Vorstufe zu Römer 13, Vers 3 und 4, wo Paulus über die Obrigkeit schreibt. Und hören Sie mal, das klingt ganz ähnlich, Römer 13, Vers 3. Vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Also sie haben Gewalt. Und dann heißt es in Vers 4, sie, die Obrigkeit des Gottes Dienerin, dir zu gut, sie trägt das Schwert. Sie trägt das Schwert nicht umsonst. Das ist also eine ganz deutliche Linie, die hier von Genesis 9, Vers 6 zu Römer 13 führt. Und Helmut Frey, der Alttestamentler, hat diese Kombination, die uns hier in Genesis 9 begegnet, also diese Kombination von ursprünglicher Schöpfung auf der einen Seite und nachträglicher Eindämmung, Begrenzung, Domestizierung auf der anderen Seite, Helmut Frey hat das sehr tiefsinnig auf den Punkt gebracht. Er schreibt, jetzt werden diese Schöpfungsordnungen, also in Kapitel 9, wiederholt. Doch weil sie über einer gefallenen Menschheit stehen, sind sie in Zwang und Gewalt gefasst. Um sie zu wahren, ist das Schwert vor sie gestellt. Und dann weiter. Als Gottes Ordnung sehen wir hier keimhaft über der naturhaften Welt von Familie und Volk die Machtwelt von Staat, Recht, Zwang, Todesstrafe und Gesetz gegeben. Als Gottesordnungen, die nur scheinbar der Liebe widersprechen, in Wirklichkeit gerade bedingt sind durch Liebe. Und dann sagt Frey, worin sich hier die Liebe Gottes zeigt. Er sagt, die Liebe Gottes gibt der Welt für ihre Entfaltung und Entwicklung einen Lebensraum in der Geduld. Aber darum muss diese Liebe die verdorbene und mit Gewalttat erfüllte Schöpfung niederhalten und zusammenbinden mit Zwang und Gesetz, damit unterdessen Gottes Hand an der Türe weiterbauen kann, durch die er sein Heil in die Geschichte einführen will. Zitat Ende. Also Gott muss die Welt unter Kontrolle halten, um die Tür offen zu halten für den Messias, den er schicken wird. So hat es Helmut Frey großartig auf den Punkt gebracht. Und Henry Morris hat es ganz ähnlich gesagt. Er sagt in seinem Kommentar, also vor der Sintflut, da hat Gott archaische und anarchische Strukturen zugelassen. Denken Sie an Kain und Lamech und diese ganze Truppe. Die einzige Ausnahme war die Familienstruktur. Mann und Frau und die Kinder, das war schon eine Struktur. Aber es gab sonst keine formale Regelung, wie Verbrechen bestraft wurden. Es waltete oftmals diese Eigendynamik von Gewalt und Unterdrückung. Und jetzt erst im Rahmen seines Great Reset etabliert Gott die Institution einer menschlichen Regierung. Erstmalig, so Henry Morris. Und liebe Gemeinde, das hat aufregende Folgen für uns alle. Denn hier am Anfang bei Noah, da geht es um die weltweite Dimension. Noah, das ist noch nicht das Spezialprogramm für Israel, das dann ab 1. Mose 12 kommt. Sondern Noah, das hat diese universale Perspektive von Gottes Handeln. Und so finden wir hier in Genesis 9 eine frohe und zugleich eine sehr nüchterne Botschaft. Und diese Botschaft lautet, Gott nimmt seinen Gestaltungsauftrag, den er uns bei der Schöpfung gegeben hat, nicht zurück. Das Dominium Terrae, wie das die Theologen nennen, also dieser Herrschafts- und Gestaltungsauftrag, den Gott seinen Menschen anvertraut, bleibt bestehen. Aber Gott setzt der Eigendynamik der Sünde nun ein Schutzprogramm entgegen, dessen Grundprinzipien, wir werden das sehen, bis heute gelten. Also, das heißt, das ist die gute Nachricht, Gott macht weiter mit uns Sündern. Er macht weiter. Aber er baut jetzt in seine Schöpfung gewissermaßen ein Sicherungssystem ein, um den Menschen vor sich selbst zu schützen und um uns diesen Schutzraum zu gewähren, innerhalb dessen wir dann unseren Auftrag erfüllen können. Und darum lautet der Titel unserer Predigt heute, Gottes Schutzprogramm im Notstandsgebiet. Gottes Schutzprogramm im Notstandsgebiet. Und das Notstandsgebiet ist die gesamte Menschheit. Und nun sagen einige neunmal klug, ja, warum hat Gott das nicht schon viel früher gemacht? Nun, warum hat Gott diese Sicherheitsstrukturen nicht schon vor der Sintflut eingezogen? Vielleicht, damit wir Menschen erst mal sehen, wie dringend wir dieses Schutzprogramm brauchen. Und wohin wir auf uns selbst gestützt kommen, nämlich ins Chaos. Und so viel ist klar, das Ziel dieser Maßnahme ist das Wohl und Überleben der Menschen. Wie Helmut Frey gesagt hat, das Motiv hinter all diesen Maßnahmen ist eindeutig die Liebe Gottes. Und Benedikt Peters hat das zu dieser Stelle folgendermaßen formuliert, zu seinem eigenen Wohl unterstellt nun Gott den Menschen einem strikteren Regiment zu seinem eigenen, also zu unserem eigenen Wohl. Und jetzt drängen sich drei Fragen auf. Drei Fragen, die wir an Gottes Schutzprogramm im Notstandsgebiet stellen müssen. Wir fragen erstens, was wird geschützt? Was ist dieses zu schützende Gut? Zweitens, wovor wird es geschützt? Und drittens, wie wird es geschützt? Und wie funktioniert dieser Schutz heute? Was wird geschützt? Wovor wird es geschützt? Wie wird es geschützt? Und lassen Sie uns noch einmal in diese wuchtigen Verse hineingehen. Ab Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden, über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt und über allen Fischen im Meer, in eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Was das bedeutet, dieser Vers 4, das werden wir am nächsten Sonntag mitbehandeln, wenn wir über den Noahbund reden. Also Vers 4 wird heute nicht ausgelegt, das würde uns zeitlich überfordern. Das kommt nächsten Sonntag mit dran, wenn es um den Noahbund geht. Aber dann Vers 5. Auch will ich euer eigenes Blut, das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren fordern und will das Menschenleben fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf der Erde, auf dass viele darauf werden. So, jetzt fragen wir, wenn wir diese reichhaltigen Zitate aus dem Schöpfungsbericht hören, was soll geschützt werden? Das ist das Erste. Und Gott macht deutlich, dass er von seinem ursprünglichen Plan nicht abrücken wird. Dass er die Bestimmung des Menschen und den damit verbundenen Auftrag für absolut schützenswert hält. Und was ist dieser Auftrag? Es ist ein Gestaltungsauftrag, es ist ein Herrschaftsauftrag, den Gott schon Adam und Eva anvertraut hatte, den er ihnen aufs Herz gelegt hatte. Dieses Dominium Terrae, dazu hatte er sie bevollmächtigt, dazu hatte er sie autorisiert. Ich lese einfach nochmal zum Beweis diese wenigen Verse aus dem Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, ab Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und dann sagt Gott, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der Erde. Also vieles wird hier fast wortwörtlich wiederholt. Noah wird erneut gesegnet mit seiner Familie, wie Adam, unter Gottes Schutz gestellt. Und deswegen die Symbolhandlung der segnenden Hände, das ist ja nichts Magisches, sondern das soll nur verdeutlichen, Gott nimmt euch unter seinen Schutz, er verheißt euch seine Nähe. Und dann haben wir einen klaren Auftrag an den Menschen und damit verbunden die Autorisierung von Gott, er soll die Erde beherrschen. Einschließlich der anderen Geschöpfe, die wir beherrschen sollen als Menschen. Es ist, steht hier in Vers 2, in eure Hände gegeben. Und diese verantwortliche Gestaltung des Lebensraums verlangt für den Menschen eben bestimmte Rechte und Freiheiten. Was hier in Genesis 1 beschrieben wird, dazu gehört, braucht er das Recht auf Arbeit, das Recht auf Familie, sie zu gründen, ihr Zusammenleben zu gestalten, Mann und Frau, seid fruchtbar, das Recht auf Eigentum. Es ist hochinteressant, wie ausführlich dann auch im zweiten Buch Mose weiter, dass das Recht auf Eigentum in der Bibel geschützt wird. Und dem zugrunde liegt gewissermaßen das Recht auf Leben und das Recht zur Freiheit der Anbetung Gottes. Das sind alles gewissermaßen biblische Grundvollzüge. Und gerade diese Anordnung des Gottesdienstes finden wir ja auch schon in Kapitel 4, Vers 26. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Wir haben gesehen, das ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass da erstmalig quasi Gottesdienst gefeiert wurde. So, das sind göttliche Bestimmungen. Und damit sind das natürliche, unveräußerliche Rechte, die Gott seinen Menschen von Anfang an geschenkt hat und zu deren Wahrnehmung er sie autorisiert hat. Und das sollen wir tun, zu seiner Ehre. Deswegen sagt Paulus etwa auch mal an einer Stelle, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also wer nicht arbeitet, obwohl er arbeiten kann, soll auch nicht essen. Biblische Grundbestimmung. Das ist, wenn Sie so wollen, Gottes Definition der Menschenwürde, die er uns in Genesis 1 erstmalig offenbart und die er hier in Genesis 9 erneut bekräftigt. Und diese Würde hebt den Menschen unter allen anderen Geschöpfen heraus. In Genesis 9 wird darum zusätzlich, und das ist sehr auffällig, der elementare Wertunterschied zwischen Menschen und Tieren betont. Beide sind Gottes Geschöpfe, Menschen und Tiere, beide ursprünglich vollkommen, beide in den Sündenfall hineingerissen. Aber schauen Sie her, die Tiere sind den Menschen unterstellt und sollen Schrecken vor ihnen haben. Genesis 9, Vers 2, Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden. Und nicht umgekehrt. Die Tiere können von Menschen verzehrt werden, Vers 3. Alles, was sich regt und lebt, also auch die Tiere, das ist eure Speise. Und nicht umgekehrt. Die Tiere dürfen von Menschen getötet werden, Vers 5. Und nicht umgekehrt. Das ist ganz eindeutig. In Amerika gibt es eine Organisation, die nennt sich PETA. PETA, das ist umgeschrieben People for the Ethical Treatment of Animals. Also, das ist, sind Leute, die sich für eine ethische Behandlung von Tieren einsetzen, die zum Beispiel es für eine Versklavung halten, wenn Hunde als Blindenhunde eingesetzt werden. Und eine Sprecherin dieser Gruppe hat vor einiger Zeit Folgendes gesagt, es gibt keine rationale Basis dafür, zu behaupten, dass ein Mensch gegenüber den Tieren spezielle Rechte hätte. Eine Ratte ist ein Schwein, ist ein Hund, ist ein Junge. A rat is a pig, is a dog, is a boy. Das ist die logische Konsequenz des Evolutionsgedankens. Wie wollen wir begründen, dass der Mensch eine herausragende Position auch gegenüber den Tieren hat. Die Schöpfung macht es deutlich. Na, damit ist natürlich nicht erlaubt, dass der Mensch Tiere rücksichtslos schinden und misshandeln darf, eben weil die Tiere auch Geschöpfe Gottes sind, genauso wie Pflanzen und Bäume. Und wir sind ihnen deshalb auch zu einer vernünftigen Haushalterschaft gegenüber verpflichtet. Aber, und das will ich hier ganz deutlich sagen, die Würde des Menschen, die Gott mit diesen Versen schützt, ist eine ungleich höhere. Eine ungleich höhere. Und wenn eine Gesellschaft sich über die Gefährdung von Robbenbabys, Fröschen und ausgesetzten Hunden mehr Gedanken macht als über den Schutz von Menschenembryos, dann entlarvt sich darin ein entmenschlichtes und entwürdigtes Denken und Fühlen. Und es zeigt sich darin eine schmerzliche innere Entfremdung von jener Schöpfungsordnung, die auch die Menschen schützen will, die so reden und denken. Die Würde des Menschen, unendlich viel höher als die der Tiere. Aber selbst wenn wir Menschen nun versagen in der Verteidigung gewissermaßen unserer eigenen Würde und wenn wir selber an dem anthropologischen Ast sägen, auf dem wir sitzen, so hat Gott doch nun sein wunderbares Schutzprogramm installiert und Gott erinnert uns in Genesis 9 extra nochmal daran, dass er mitten im Notstandsgebiet diese kostbare Würde und Bestimmung des Menschen schützt, die er für uns vorgesehen hat. Macht euch die Erde untertan, gestaltet diese Welt und gebraucht dafür die unveräußerlichen Rechte und Freiheiten, sagt Gott, mit denen ich euch autorisiert habe. Das Recht auf Familie, ein Mann, eine Frau, seid fruchtbar, das Recht auf Arbeit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf ein geschütztes Leben, sich in diesen Feldern frei zu bewegen, das Recht auf die Anbetung eures Schöpfers und die Verkündigung seines Namens. Das soll geschützt werden. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, wovor muss das geschützt werden? Wodurch ist es gefährdet? Nun, wovor muss es geschützt werden? Aus Kapitel 3 kennen wir die Hauptgefährdung. Und wir wissen, diese Hauptgefährdung kommt von innen, durch den Teufel und durch unsere eigene Sünde. Und daran hat uns auch Genesis 8 nochmal erinnert, an das Trachten des bösen menschlichen Herzens. Diese Innenproblematik, das Gift, das aus unserem eigenen Herzen kommt. Und dagegen gibt es nur einen einzigen Schutz, das ist Gottes Vergebung aus Gnade. Und deshalb der Altar. Das ist völlig klar. Die Hauptgefährdung kommt von innen. Und hier in Kapitel 9 geht es aber jetzt um die Gefährdung von außen. Geht es, wenn Sie so wollen, um die sekundäre Gefährdung? Dagegen brauchen wir auch Schutz. Geht es um die Angriffe aus unserer Umwelt, die durch äußere Dinge oder andere Menschen auf uns zukommen? Und jetzt hören Sie, wie Gott diese Gefahr beschreibt. Vers 5 und 6. Auch will ich euer Eigenblut, und das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen. Und will es von allen Tieren fordern und will das Menschenleben fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch und regt euch auf Erden, dass eure viele darauf werden. Also, dass ein Mensch für den anderen Menschen zur größten äußeren Gefahr werden kann, das wussten wir spätestens seit Kain. Spätestens. Und danach ging die Menschheitsgeschichte ja nun gerade nicht sehr rühmlich weiter. Und nach der Sintflut nun bringt Gott, also denken Sie an Lamech und an diese ganze Skandaltruppe, die sich daraus entwickelt hat. Und nach der Sintflut bringt nun Gott dieses Schutzbedürfnis des Menschen gegenüber seinesgleichen ausdrücklich auf den Punkt. Er sagt, ihr seid nicht gefährdet nur durch Tiere und andere Elemente der Umwelt, das ist das eine, aber die Bedrohung durch den Mitmenschen, der wie ihr nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, das ist die größte, der wie ihr die Imago Dei hat, der in derselben Kategorie ist wie ihr, dem ihr nicht sozusagen aus einer höheren Kategorie raus begegnet wie den Tieren, sondern der euresgleichen ist, das ist die größte Gefahr, der Mensch für den Menschen. Und daher ist ja dann auch dieses bekannte Motto entstand, Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Dieses Zitat wurde berühmt, diese Formel durch den Philosophen Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert, aber ursprünglich stammte sie von dem römischen Dichter Plautus aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Homo homini lupus. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Wer schützt dich davor? Und Gott macht diese Gefährdung des Menschen durch den Menschen an dem Kapitalverbrechen deutlich hier in Vers 6, Mord. Mord, das heißt Menschenblut vergießen, diese Metapher haben wir bis heute. Jemand zu töten heißt, sein Blut zu vergießen. Wieder so viel Blut vergießen in diesem Krieg. Der erste Mord der Geschichte war ein Brudermord, so fern war das alles gar nicht. Und das Blut, hier in Vers 5 und 6, das steht stellvertretend für das Leben. Darauf kommen wir nächsten Sonntag noch einmal, denn das Blut hat ja sowohl eine medizinische Bedeutung, weil es die Nährstoffe, den Sauerstoff und so weiter transportiert, und es hat aber auch eine starke symbolische Bedeutung. Und Blutvergießen heißt Mord, das Leben eines anderen zerstören. Der sichtbarste und greifbarste Angriff des Menschen auf seinesgleichen ist Mord. Aber dieser Extremfall steht hier in Vers 6 als Beispiel für alle anderen Fälle, in denen ein Mensch oder auch eine Gruppe von Menschen den anderen angreift, gefährdet, sein Recht beschädigt, seine Unversehrtheit beschädigt, seine Freiheit beschädigt. Das steht hier gewissermaßen als Pars pro Toto, als ein Beispiel für vieles. Benedikt Peters. Ich bin sehr dankbar, dass ich angesichts dieses Textes, dass wir nochmal einen Mailwechsel hatten in dieser Woche, durch den mir manches auch nochmal klarer werden konnte an diesem Text. Also an dieser Stelle ein herzliches Dank an Benedikt Peters in die Schweiz. Er schreibt zur Auslegung unseres Verses Folgendes, dass dieses eine Gebot, nämlich Mord zu ahnden, nur exemplarisch ist für die Aufgabe, jegliches Böse zu strafen, um das Gute zu schützen. Also Benedikt Peters sagt auch, das ist hier exemplarisch herausgenommen, dieser Fall Mord. Aber das ist grundsätzlich als Beispiel zu sehen für die Aufgabe, alles Böse zu strafen, alles Gute zu schützen. Lebensschutz, ein Beispiel. Und damit rücken auch all die anderen hohen Rechtsgüter in den Blick, die unser Text als schützenswert beschreibt. Durch diesen Zusammenhang von Genesis 9 und Genesis 1, das zeigt nochmal Benedikt Peters, dass die grundlegendsten Aussagen zu den Rechten, die Gott dem Menschen gegeben hat, alle schon im Schöpfungsbericht enthalten sind. Die grundlegendsten Aussagen zu den Rechten, die Gott dem Menschen gegeben hat, alle schon im Schöpfungsbericht enthalten sind. Hier im Schöpfungsbericht finden Sie schon die universalen Menschenrechte, wenn Sie so wollen, die allen Menschenrechtschartas vorausliegen, die auch unserer Verfassung vorausliegen, die der Internationalen Erklärung der Menschenrechte vorausliegen. Und dann zählt Benedikt Peters auf, ganz im Sinne unserer Schutzgüter von Punkt 1, das Recht auf Leben, das Recht auf Arbeit, das Recht auf Familie, das Recht, sich frei innerhalb dieses Raumes zu bewegen, dieses Rahmens zu bewegen. Also die biblischen Grundrechte, wenn Sie so wollen, darum geht's. Und diese hohen Schutzgüter gesteht der Schöpfer jedem seiner Menschen zu. Das sehen wir hier in Vers 5 besonders deutlich. Und ich lese Ihnen das nochmal nach der Menge-Übersetzung vor, weil die das besonders gut getroffen hat. Da heißt es in Vers 5, jedoch euer eigenes Blut, um wessen Leben es sich auch bei euch handle, will ich rächen. An jedem Tier will ich es rächen und auch an jedem Menschen, an euch untereinander, will ich das Leben jedes Menschen rächen. Jeder Einzelne. Das gilt für jeden Einzelnen. Das sind unverwirkbare, unverlierbare Rechte, die Gott uns dort zugesteht. Und die Begründung dafür, warum wir diese Rechte bekommen, steht am Ende von Vers 6, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Das genügt als Begründung. Das ist auch nicht mehr zu toppen als Begründung. Ich sage es nochmal, alle diese Schutzgüter, alle diese biblischen Grundrechte sind, was die äußere Bedrohung angeht, am stärksten gefährdet durch den Menschen. Und damit steuern wir jetzt auf den Zielpunkt unseres Textes zu. Und jetzt müssen wir zum Schluss fragen, was Gottes Schutzprogramm für diese angefochtenen biblischen Grundrechte vorsieht. Also, wir haben gesagt, was wird geschützt? Das sind die biblischen Grundrechte. Wovor wird es geschützt? Vor der Beschädigung, Zerstörung durch andere Menschen? Und jetzt fragen wir zum Schluss, wie wird es geschützt? Und so langsam werden uns diese Verse 5 und 6 vertraut. Auch will ich euer eigen Blut, das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren fordern und will des Menschen Leben fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Wie wird es geschützt? Hier in diesem Vers 6 haben wir die erste biblische Erwähnung dessen, was dann im Neuen Testament Obrigkeit genannt wird. Römer 13, 1. Petrus 2. Und das war für mich die eigentlich überraschende Entdeckung in diesem Vers. Und die Frage heißt jetzt, was soll die Obrigkeit denn tun? In Vers 5, da steht dreimal das gleiche hebräische Wort. Das wird manchmal mit fordern, manchmal mit rächen übersetzt. Darash. Aber dreimal das gleiche Wort. Und das meint zur Verantwortung fordern, zur Rechenschaft ziehen. Und Gott sagt, ich werde dich, Mensch, verteidigen, indem ich den, der dich angreift, zur Rechenschaft ziehe. Und die Instanz, die das tun soll, ist die Obrigkeit. Das ist die Logik. Und damit ist ein geordnetes, gründliches Verfahren hier benannt. Und die Begründung dieser Mühe liegt darin, dass der Wert jedes einzelnen Menschen einfach zu hoch ist. Jeder Mensch hat die Imago Dei. Jeder Mensch ist moralisch verantwortlich. Jeder Mensch ist berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Jeder Mensch ist ein Juwel. Und das gilt für alle, wie wir gesehen haben. Nun, was soll hier geschützt werden? Das Leben des Ermordeten kann nicht mehr geschützt werden durch diese Strafe. Aber was wird geschützt? Sein Recht. Der ist tot. Man kann sein Leben nicht mehr schützen, aber man kann sein Recht schützen, indem derjenige, der sein Leben zerstört hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Und indirekt wird dadurch auch das Leben der Zeitgenossen geschützt, durch den Abschreckungseffekt. Wenn das Risiko, in dem Fall, dass ich einen Menschen umbringe, darin besteht, selber getötet zu werden, dann wird mancher sich das dreimal mehr überlegen, ob er diesen Schritt wirklich geht. Also durch den Abschreckungseffekt wird auch das Leben der Zeitgenossen geschützt. Und genauso wie Benedikt Peters weist auch Henry Morris auf die prinzipielle Ausrichtung dieser Verse hin. Das gilt nicht nur für Mord, das ist jetzt das Beispiel, sondern das gilt für alle anderen Verbrechen gegen den Menschen. Sie müssen nach gerechten Prinzipien geahndet werden, in Angemessenheit, in Sachgemäßheit geahndet werden, um den Menschen vor der Bosheit des Menschen zu schützen. Und dafür bedarf es einer Instanz, die möglichst unparteiisch ist. Wenn man diese unparteiische Instanz nicht hat, die das im Auftrag Gottes gewissermaßen tut, tja, dann hat man das, was es leider inzwischen auch bei uns gibt. Und was von der Politik weitgehend verschwiegen wird. Clans, die mit Selbstjustiz ihre Rechtsfragen eigenständig und meist gewaltsam klären. Oder wie das in Italien immer noch durch die Mafia geschieht. Oder in Genesis 4 durch die Truppe von Kain und Lamech. Das ist immer das gleiche Prinzip. Das Clan-Prinzip. Und Gottes Schutzprogramm für den Notstand im Krisengebiet einer sündigen Welt fordert eine geordnete Obrigkeit, die sich vor Gott verantworten muss. Das ist der Gedanke. Henry Morris sagt, wir haben hier zum ersten Mal das Prinzip einer menschlichen Obrigkeit autorisiert durch Gott, um das menschliche Miteinander vor Chaos zu schützen. Und damit führt nun eine überraschende Linie von unserem Vers ins Neue Testament zu Römer 13. Und noch einmal lese ich Ihnen diese Verse 3 und 4 vor. Denn vor denen, die Gewalt haben, also die Obrigkeit, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der das Böse tut. Und genauso schreibt es auch Petrus in 1. Petrus 2, Vers 14, dass die Obrigkeit da ist zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. 1. Petrus 2, Vers 14. So, also, das heißt, die Obrigkeit vollzieht im Auftrag Gottes das Strafgericht, an dem der Böses tut. Das ist die Antwort auf die Frage nach dem Wie. Wie wird geschützt durch die Obrigkeit, die das Strafgericht vollzieht? Und das konnte im Römischen Reich auch die Todesstrafe bedeuten, je nach Rechtssystem. So wie es das in den USA bis heute gibt. Das gehört dort zur Rechtstradition, die Todesstrafe. Und auch hier in Genesis 9, Vers 6 ist eindeutig die Todesstrafe benannt. Hier begrenzt auf ein klar definiertes Verbrechen, nämlich Mord. Auf Mord, sagt Gott an dieser Stelle, steht die Todesstrafe. Hier nur begrenzt wirklich auf Mord. Später gab es in Israel auch noch einige andere Befunde, aber hier universal ist es begrenzt auf Mord. Und das lässt nun einige erschrecken, weil hier in Deutschland die Todesstrafe inzwischen abgeschafft wurde. Das letzte Todesurteil in der Bundesrepublik Deutschland wurde am 11. Mai 1949 vollstreckt gegen einen Raubmörder. Und noch im selben Monat wurde dann die Todesstrafe abgeschafft. In Kanada erst 1976, in Frankreich erst 1981. Dort hat man noch längere Zeit auch mit der Guillotine Todesstrafen exekutiert in Frankreich. Und manche fragen, wie konnte Gott hier eine Todesstrafe anordnen? Wie konnte er das machen? Und die Antwort steht in unseren Versen 5 und 6. Das ist die Antwort. Auch will ich euer Eigenblut, das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren fordern und will des Menschenleben fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Das ist die Antwort. Das heißt, um das Recht des Opfers gegenüber seinem brutalen Menschenbruder auf einem geordneten Wege zu schützen, darum lässt Gott die Todesstrafe praktizieren. Und ich sage es nochmal, zusätzlich wird dadurch wahrscheinlich das Leben vieler Mitmenschen durch den Abschreckungseffekt gewahrt. In der Geschichte der theologischen Ethik ist die Frage der Todesstrafe immer wieder ernsthaft diskutiert worden. Karl Barth zum Beispiel war dagegen. Sein Widerpart Emil Brunner oder Adolf Schlatter etwa waren eindeutig dafür. Adolf Schlatter schreibt, die Ehrfurcht vor dem Leben wird durch die Todesstrafe nicht verletzt, denn das Gesetz überantwortet den Tötenden eben deshalb der Tötung, weil es das Leben heiligt und dem Volksgenossen verbirgt. R.C. Sproul hat darauf hingewiesen, dass in der Geschichte der christlichen Kirche in der Regel die Befürwortung der Todesstrafe in der Mehrheit war. Also wenn man das kirchengeschichtlich verfolgt, hat sich die Kirche Jesu Christi in den meisten Epochen ihrer Geschichte unter anderem und vor allem in Berufung auf diese Stelle hier, Genesis 9, Vers 6, auf die Todesstrafe bezogen. Und R.C. Sproul macht nochmal deutlich, dass es dabei nicht um Rache geht, sondern dass die Würde des Menschen so hoch geachtet wird, dass wenn jemand absichtlich das Leben eines anderen zerstört, er damit auch sein eigenes Recht auf Leben verwirkt habe. So die Argumentation bei R.C. Sproul. Nochmal wichtig, es geht nicht um Rache, sondern es geht um die Herstellung von Gerechtigkeit, für die Gott menschliche Richter einsetzt. Und die letzte Begründung liegt in der Hochschätzung des menschlichen Lebens, das wegen seiner Gottebenbildlichkeit eben so unendlich wertvoll ist, dass die absichtliche Ermordung dieses Lebens keine geringere Strafe erfahren dürfe. Wenn man die Geschichte, die frühe Geschichte Israels anschaut, dann wird deutlich, welche sensiblen Sicherungen dort eingeführt wurden, um Justizirrtümer und falsche Urteile zu vermeiden. Und zwar war das dieses Prinzip der Zufluchtsstädte, der sogenannten Freistädte. Wenn ein Mensch aus Versehen jemanden getötet hatte und folglich getroffen worden wäre, gewissermaßen von der Rache der Familie, dann konnte er, das können wir in 4. Mose 35 und 5. Mose 19 nachlesen, in eine dieser 6 Zufluchtsstädte fliehen. Die waren über das ganze Land verteilt, sodass man von überall aus die Chance hatte, in einer zumutbaren Zeit in diese Zufluchtsstädte zu kommen. Und dann war er da erstmal sicher. Und dann mussten die Ältesten der Stadt in einem Prozess den Fall klären. Ist er zu Recht des Mordes angeklagt? Oder war es nur Totschlag? Oder liegen ganz andere Gründe diesem Tod dessen zugrunde, der hier das Opfer war. Und wenn sich herausstellte, dass er wirklich nicht des Mordes für schuldig zu befinden war, dann wurde er freigelassen. Wenn aber seine Schuld festgestellt wurde nach einem gründlichen Prozess, dann wurde er verurteilt. Und dann wurde sozusagen die Todesstrafe an ihm vollzogen. Ein sehr sensibles Überprüfungssystem durch die Freistädte. Nochmal, hier in der Bundesrepublik wurde mit der Einführung des Grundgesetzes die Todesstrafe grundsätzlich abgeschafft, auch aus nachvollziehbaren historischen Gründen. Und damit ist diese Frage für uns, die wir hier in der Bundesrepublik leben, rechtlich entschieden. Aber nur noch ein seelsorgerlicher Hinweis, der an dieser Stelle nicht fehlen darf. Für den einzelnen Menschen, der von der Todesstrafe betroffen ist, führt das nicht zwangsläufig zum Ausschluss vom Reich Gottes. Im Gegenteil, die Erfahrung zeigt immer wieder, dass mancher Todeskandidat, der auf die Vollstreckung seines Urteils wartete, in dieser Zeit zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat und dadurch auf ewig gerettet wurde. So wurde diese grauenvolle Notlage für ihn zu einer existenziellen Chance, weil der Betroffene ja als zum Tode Verurteilter ständig an die Begrenztheit seines Lebens erinnert wurde, die für alle Menschen gilt, aber von vielen verdrängt wird, wenn sie in Freiheit sind. Ich erinnere an das beeindruckende Beispiel von Tokichi Ichii, der 1928 zum Tode verurteilt wurde in Japan, ein Massenmörder. Aber 2 mutige ältere Damen haben ihm ein neues Testament gebracht in die Zelle. Und dort fing er an zu lesen und er begegnete Jesus und wurde davon überwältigt, dass Jesus für seine Peiniger bat. Und er bekehrte sich. Und der Rest seiner Tage dort in dieser Todeszelle wurde zu einem Zeugnis für den Herrn. Und in seinen Tagebuchnotizen lässt sich manches davon nachvollziehen. Tokichi Ichi. Oder denken wir an Carla Faye Tucker. 1987 zum Tode verurteilt. Und in den 11 Jahren bis zur Vollstreckung dieses Todesurteils 1998 wurde auch diese Carla Faye Tucker zu einem Zeugnis für Gottes Erbarmen. Und ihr Zeugnis ist festgehalten in einem Buch, das in Deutsch den Titel trägt, Himmel in der Todeszelle. Himmel in der Todeszelle, weil sie dort dem Herrn begegnete. Und ein letztes Beispiel von Kimberly McCarthy. Sie war kokainabhängig, beging 1988 zwei Mordversuche und 1997 einen Raubmord. Sie wurde verurteilt zum Tode, aber Christen des Crossroad Bible Institutes haben sie aufgesucht im Gefängnis und ihr die Möglichkeit verschafft, Mitglied einer Bibelschule zu werden. Und sie hat sie dort im Gefängnis eine Bibelschulausbildung absolviert. Sie hat einen Neuanfang mit Jesus gewagt und sie war überwältigt davon, dass der allmächtige Gott jede Schuld vergeben will, weil Jesus dafür am Kreuz starb. Und schließlich wurde Kimberly McCarthy hingerichtet am 26. Juni 2013. Und in ihren letzten Worten, die sie an ihren Ehemann und ihren Anwalt richtete, sagte sie, dass das hier ist keine Strafe, sondern der größte Gewinn. Ihr wisst, wohin ich gehe. Ich gehe heim, um bei Jesus zu sein. Haltet fest an dem Glauben an Jesus. Ich liebe euch. Das waren die Abschiedsworte von dieser Kimberly McCarthy. Das sind nur 3 Beispiele. Diese Reihe ließe sich noch verlängern, die deutlich machen, es kann für den Einzelnen, der von der Todesstrafe betroffen ist, zum Segen werden. Es bedeutet für ihn nicht die ewige Verdammnis. Er darf zu Jesus finden. Beten wir für die Menschen, die zurzeit weltweit in Todeszellen sitzen, dass Gott, der Herr, ihnen gnädig ist und ihnen den Lichtstrahl des Evangeliums in ihre Zelle sendet. Aber wir, unabhängig von der Frage der Todesstrafe, müssen jetzt am Ende noch Folgendes bedenken. Für uns hat dieser Vers eine wichtige aktuelle Bedeutung, die müssen wir klären. Wir hatten ja gesagt, dieser Einzelfall steht als praktisches Beispiel für ein Grundprinzip. Gott schützt den Menschen vor dem Menschen durch die Obrigkeit. Und wir müssen jetzt nochmal fragen zum Schluss, wie macht Gott das konkret? Wie schützt Gott die biblischen Grundrechte von Genesis 1 und 9 gegenüber die Übergriffigkeit anderer Menschen? Und die Antwort, die wir hier aus Vers 6 erhalten und die dann weiter ausgeführt wird in Römer 13, lautet: Das Schutzprogramm ist die Obrigkeit, also jene Faktoren, jene Protagonisten, die die Gewalt in einem Staat ausüben. In unserer parlamentarischen Demokratie haben wir eine Gewaltenteilung. Die Gewalt ist nicht nur in den Händen einer einzelnen Institution. Wir haben die Exekutive, die das ausführt, die Legislative, die die Gesetze verabschiedet und die Judikative, die überprüft, ob das, was geschieht mit den Gesetzen, übereinstimmt. Wir haben die gegenseitige Kontrolle und diese gegenseitige Kontrolle hat zu geschehen auf der Basis unseres Grundgesetzes. Und die Obrigkeit, die bei uns eben nach dem Grundgesetz definiert ist, hat die ganz klare Aufgabe von Gott her, wie sie in Römer 13, Vers 3 und 4 beschrieben ist. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. Und dann nochmal das Gewaltmonopol des Staates beschrieben in Vers 4. Also nochmal, die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, um dem Chaos zu wehren. Sie hat ihre Autorität und Bestimmung letztlich von Gott her, wie Paulus in Vers 1 sagt, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Also sie hat ihre Autorität von Gott her, weil sie in dieser Struktur eingesetzt hat. Und der Maßstab, sie muss Rechenschaft ablegen. Auch die Obrigkeit muss für ihr Verhalten, für ihre Entscheidung Rechenschaft ablegen vor Gott, wenn sie sich auf diese Autorität berufen will. Die Obrigkeit sind ja lauter einzelne Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten und in diesen Strukturen Verantwortung übernehmen. Und der Maßstab für die Rechenschaft der Obrigkeit ist Gottes Auftrag in Römer 13, 3 bis 4. Oder in 1. Petrus 2, Vers 14, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Nach welchen Maßstäben soll die Obrigkeit über Gut und Böse entscheiden? Welche Rechte soll sie schützen? Ganz konkret. Soll sie das Recht auf Abtreibung schützen oder das Recht auf Leben für den kleinsten Menschen? Soll sie das Recht darauf schützen, dass wir als Familien über unsere eigenen Belange selbst entscheiden können oder das Recht von NGOs in die Familien hineinzuregieren und möglicherweise demnächst, wenn dieser Gesetzesentwurf durchkommt, 14-Jährige davon zu überzeugen, ihr Geschlecht zu wechseln? Was soll die Obrigkeit schützen? Soll sie das Recht der Kirche auf freie Verkündigung schützen, auch freie Verkündigung der biblischen Ethik? Oder das Recht bestimmter Interessengruppen, diese Verkündigung der Kirche aus der Öffentlichkeit mehr und mehr zu verdrängen? Was soll sie schützen? Was meint Genesis 9 mit dem Schutz des Lebens? Was meinen Paulus und Petrus mit Gut und Böse? Und damit schließt sich der Kreis. Welches sind die kostbaren Rechte, die der heilige Gott auch in der nachsintflutlichen Welt geschützt haben will? Welche sind das? Es sind genau jene Rechte, die Genesis 9 bekräftigt und die Genesis 1 festgeschrieben hat, nämlich als unveräußerliche Bestimmung des Menschen nach dem Willen des Schöpfers. Daran misst sich Gut und Böse, das Recht auf Familie. Ein Mann, eine Frau, seid fruchtbar, das Recht auf Arbeit, das Recht auf Eigentum. Das Recht auf ein geschütztes Leben, das sich frei in diesen Feldern bewegen kann. Das Recht auf die Anbetung des Schöpfers und die Verkündigung seines Namens. Genesis 4. Das sind die Rechte, die der Schöpfer von Beginn an festgelegt hat. Oder um es noch einmal mit Benedikt Peters zu sagen, Zitat, das Gute in Römer 13 ist also alles, was diese von Gott gegebenen Rechte schützt und befestigt. Das Böse ist, was sie schwächt oder gar aufhebt. Zitat Ende. Wir haben hier ganz klare Kriterien für Gut und Böse, nach denen sich Römer 13, 3 und 4 zu richten hat. Und damit, liebe Leute, ist die Aufgabe der weltlichen Obrigkeit im Licht der Bibel völlig klar. Sie muss diese biblischen Grundrechte, die Gott jedem Menschen zugesteht, nach Römer 13 und 1. Petrus 2, Vers 14, sie muss diese Rechte verteidigen und schützen. Das ist die Aufgabe der Obrigkeit. Sie muss den Freiheitsraum offen halten, in dem der Mensch den Aufgaben nachgehen kann, zu denen ihn der Schöpfer beauftragt hat. Das ist die schöpfungsgemäße Bestimmung der Obrigkeit, den Bürger vor äußeren Behinderungen zu schützen, damit er seine göttlich verbürgten Grundrechte wahrnehmen kann. Das ist die Aufgabe der Obrigkeit. Der Staat kann uns diese Rechte nicht gewähren, weil sie ihm nicht gehören. Sie gehören Gott, sie kommen von Gott. Die Aufgabe des Staates ist nur, sie anzuerkennen. Und die Aufgabe der Kirche liegt darin nun, den Staat und damit auch jeder Gemeinde, den Staat immer wieder an diese seine Grundaufgabe zu erinnern und nicht locker zu lassen darin, ihn darauf zu behaften. Auch in einem Gerichtsprozess zum Beispiel kann dies geschehen. Dietrich Bonhoeffer hat es so formuliert: Die Kirche führt die Obrigkeit erst zum wahren Verständnis ihrer selbst. Woher soll denn bitteschön der Staat wissen, was seine Aufgabe vor Gott ist, wenn es ihm nicht diejenigen sagen, die es von der Bibel her wissen? Die Kirche, Bonhoeffer, führt die Obrigkeit erst zum wahren Verständnis ihrer selbst. Und deswegen sagt er, muss die Kirche gewissermaßen dranbleiben. Er sagt, sie beansprucht das Gehör der Obrigkeit, den Schutz der öffentlichen christlichen Verkündigung gegen Gewalttat und Blasphemie, den Schutz der kirchlichen Ordnung vor willkürlichem Eingriff, den Schutz des christlichen Lebens im Gehorsam gegen Jesus Christus. Die Kirche, so Bonhoeffer, kann von diesem Anspruch niemals lassen. Zitat Ende. Und der große Vorteil der Bundesrepublik besteht darin, dass die Präambel unseres Grundgesetzes uns geradezu dazu auffordert. Die Präambel des Grundgesetzes ist eine Steilvorlage für die Kirche, wenn es dort heißt, Sie wissen das, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen ist dieses wunderbare Grundgesetz entstanden. Und mit dem Gott, von dem hier die Rede ist, ist der Gott der Bibel gemeint und niemand sonst. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu Christi, den Staat daran zu erinnern, wie Bonhoeffer das sagt. Du Staat, du hast eine große Verantwortung von Gott bekommen. Aber du hast nach Römer 13 auch eine enorme Rechenschaftspflicht. Denn wenn du in seiner Autorität arbeiten willst, dann bist du ihm dafür auch Rechtfertigung schuldig. Und liebe Leute, von dieser Aufgabe her, die die Bibel der Obrigkeit gibt, wird noch deutlicher, was wir in diesen besonderen Wochen und Monaten vom Staat verlangen sollen. Und wovon wir auch versuchen müssen, unseren Staat zu überzeugen. Im März 2021, wo wir nach einem Jahr immer noch im Lockdown sind. Und wenn es nach dem Willen bestimmter Leute ginge, dann würde dieser Lockdown noch lange, lange nicht aufgehoben. Wir beten dafür, dass es dennoch geschieht. Aber wir haben gesehen, worin die Aufgabe des Staates besteht, nämlich die Rechte und die Freiheit der Bürger zu schützen, um ihrer gottgegebenen, unveräußerlichen Aufgabe und Bestimmung nachzukommen. Darf ich das so deutlich sagen? Die Aufgabe des Staates besteht nicht darin, uns vor einem Virus zu schützen, für dessen Existenz er nicht verantwortlich ist, weil der Staat das auch gar nicht kann. Der Staat kann uns nicht vor einem Virus schützen. Und sogar die WHO sagt inzwischen, dass Lockdowns nichts bringen. Die Ioannidis-Studie hat es wissenschaftlich seriös untermauert. Und ein Land wie Schweden steht im Hinblick auf das Virus nicht schlechter da, ohne Lockdown. Und in anderen Hinsichten sogar steht es sehr viel besser da als wir. Der Staat behauptet, Leben umfassend schützen zu wollen. Diese Absicht wollen wir ihm nicht absprechen. Aber er tut das ja mit den aktuellen Maßnahmen gerade nicht. Wie viel Schaden und Leiden und Not und Trauer wurden dadurch seit dem März 2020 bewirkt? Die gestiegene Anzahl der Selbstmorde, die große Not der Depressionen, zerstörte wirtschaftliche Existenzen mit all den seelischen Folgeschäden, die ausgefallenen Vorsorgeuntersuchungen, etwa im Hinblick auf Krebs. Bei einigen Krebsarten hat es Behandlungen nur bis zu 23% weniger gegeben. Bis zu 23% weniger Behandlung bei einigen Krebsarten. Da werden noch Folgeschäden auf uns zukommen. Und die Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen ist drastisch zurückgegangen. Was wird das bewirken? Oder die einsam Gestorbenen in den Altenheimen, die man zwangsweise von ihren Angehörigen getrennt hat. Und wo das Recht, als Familie einander beizustehen, gewissermaßen aufgehoben wurde. Die häusliche Gewalt. Die traumatisierten Kinder. Die Kinder, was haben sie gelitten? Und darum wollen wir als Botschafter der Bibel den Staat daran erinnern. Und sagen, du Staat, der allmächtige Gott hat dir eine wichtige Funktion zuerkannt. Du sollst eine Aufgabe wahrnehmen im Rahmen seines Schutzprogramms für den Notstand einer sündigen Welt. Du Staat sollst den Freiraum dafür schützen und nicht versperren, dass Menschen arbeiten können, dass Menschen als Familien gemeinsam leben und agieren können, dass Menschen sich in der Not besuchen können, dass Leidende und Sterbende nicht allein gelassen werden, dass die christlichen Gemeinden ihre Türen weit öffnen und die Menschen einladen können in Verantwortung und Besonnenheit. Ja, und du Staat, du sollst das Lob des heiligen Gottes, vor dem auch du Rechenschaft ablegen musst, jeder Einzelne, der in diesen Zusammenhängen handelt und Entscheidungen fällt und Verordnungen erlässt, wird Rechenschaft dafür ablegen müssen vor dem heiligen Gott. Und du sollst das Lob des heiligen Gottes nicht behindern. Ja, und Staat, du sollst dir nicht anmaßen, in den Gottesdienst der Gemeinde Jesu eingreifen zu dürfen. Und du sollst den Gläubigen auch nicht vorschreiben wollen, auf welche Weise wir unseren Herrn loben und anbeten. Ja, wir wollen dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Wir wollen es ihm gern und aus Überzeugung geben. Aber wir werden ihm niemals geben und wir können ihm niemals geben, was unserem Herrn allein gebührt. Was können wir als Gemeinde Jesu tun in dieser Situation? Was bedeutet Treue? Treue bedeutet treue Fürbitte. Lasst uns nicht müde werden. Lasst uns nicht müde werden in der Fürbitte. Auch für die Machthaber. für all die Entscheidungsprozesse, für die notvolle Situation in unserem Lande, für die vielen, vielen Opfer. Lasst uns nicht müde werden und nicht nachlassen in der Fürbitte. Und dann das andere, was die Treue von uns fordert, ist ein treues Bekenntnis. Ein treues Bekenntnis, dass wir die Machthaber und Entscheider mit Respekt und mit tiefem Ernst daran erinnern, immer wieder daran erinnern, wie es Bonhoeffer gefordert hat, dass auch sie sich vor dem allmächtigen Gott verantworten müssen. Und dass auch sie für die Entscheidungen, die sie jetzt treffen, auch dafür von Gott beurteilt werden. Und wir müssen sie damit konfrontieren, was der heilige Gott nach seinem Schutzprogramm von ihnen fordert. Nämlich diese biblisch garantierten, unveräußerlichen Grundrechte zu schützen. Treue Fürbitte, treues Bekenntnis. Und schließlich, was das Wichtigste ist, ein treuer Ruf zu Jesus. Das ist unsere Hauptaufgabe. Unsere Zeitgenossen in dieser Zeit zu Jesus zu rufen, weil sie ihn genauso brauchen wie wir. Jeder von ihnen wird einmal, wie wir alle und wie diese Menschen, die in der Todeszelle gesessen haben, jeder wird einmal vor dem heiligen Gott stehen. Und für jeden wird es dann heißen, entweder dass er gerettet wird oder dass er verloren geht auf ewig. Dass er im Himmel sein wird oder in der Hölle. Und deswegen ist das Wichtigste der treue Ruf zu Jesus. Er hat alles für dich getan. Er liebt dich. Er hat sein Leben für dich geopfert. Im Frühjahr letzten Jahres hat der Gesundheitsminister Spahn einmal gesagt, Zitat, wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Ach, wissen Sie, darauf kommt es nicht an, was Herr Spahn uns oder wir Herrn Spahn verzeihen. Nein, wir alle brauchen die Verzeihung des Höchsten. Es ist nicht so wichtig, so gut es ist, einander zu verzeihen. Aber entscheidend ist, dass der allmächtige Gott uns verzeiht, einem jeden Einzelnen. Und darum möchte ich am Schluss noch einmal an dieses Schutzprogramm erinnern, das es in Israel gab. Sie wissen, die Freistädte. Wer die Anklage fürchtete, wer fürchtete, zur Rechenschaft gezogen zu werden und getötet zu werden, der eilte in eine dieser Freistädte. Und wenn er in diese Freistadt kam, war er erstmal sicher. Aber er kam aus dieser Freistadt nur heil wieder heraus und als freier Mann wieder heraus, wenn sich seine Unschuld erwies. Jesus ist eine Freistadt völlig anderer Qualität. Jesus ist eine Freistadt, in die Schuldige kommen kann. Eine Freistadt, in der Schuldige gerettet werden und überleben können, weil Jesus diese Freistadt ist und weil er die Strafe getragen hat, die wir verdient hätten. Und darum ist Jesus die einzige Freistadt, die wirklich rettet. Aber diese Freistadt rettet eben nur Schuldige, weil es nur schuldige Menschen gibt. Und weil die Voraussetzung für unsere Rettung die ist, dass wir einsehen und zugeben, dass wir alle miteinander angewiesen sind auf seine Vergebung und auf seine Rettung. Und darum lasst uns, ihr Lieben, diese Aufgabe mit Eifer, mit Hingabe, mit Liebe, mit Klarheit, mit Geduld, mit Augenmaß, aber mit großer, großer Deutlichkeit wahrnehmen. Treue Fürbitte, treues Bekenntnis und ein treuer Ruf zu Jesus, unserer großen Freistadt. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass es bei dir Vergebung gibt. Vergebung, die uns rettet für alle Ewigkeit, die uns rettet aus der größten Bedrohung, der wir Menschen uns alle in gleicher Weise gegenübersehen, nämlich der Bedrohung durch dein gerechtes Urteil, weil du der heilige Gott bist und wir alle vor dir versagt haben. Danke, Herr, dass du uns diese Freistadt eröffnet hast und dass es kein weiter Weg ist hin zu dieser Freistadt, Herr Jesus, sondern dass du da bist für den, der dich anruft, von einer Sekunde auf die andere. Hilf, dass noch viele den Weg in diese Freistadt finden. Und erbarme dich über unsere Situation in unserem Land, die du kennst, Herr. Ach, bitte, gib uns als deine Gemeinde Weisheit und Mut, um unseren Auftrag treu wahrzunehmen. Erbarme dich über unsere Obrigkeit. Erbarme dich über die vielen, die verwirrt und verängstigt und resigniert nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Du bist der Retter, du bist der König und dich beten wir an. Amen. Jetzt verabschieden wir alle, die uns von ferne zugehört haben. So Gott will, geht es hier am kommenden Sonntag weiter. Seien Sie dem Herrn fest anbefohlen. Und wir singen jetzt von dieser...